Liebe Zuschauer, hallo und herzlich willkommen bei Steinzeit. Ich hatte vor kurzem die Gelegenheit, ein wirklich sehr interessantes Gespräch zu führen, und zwar mit dem Sachbuchautor und ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten von Thüringen, Dr. Helmut Röver. Und bei dieser Gelegenheit konnte ich ja gar nicht anders, als ihn nach der aktuellen Politik zu befragen. Ich wollte von ihm wissen, wie er denn die Ampelkoalition sieht und was diese Konstellation für unser Land eigentlich bedeuten kann. Also sehen Sie jetzt den zweiten Teil des Gesprächs von Dr. Helmut Röver bei Steinzeit. Herr Dr. Röber, ich grüße Sie und vielen Dank, dass Sie uns nochmal Rede und Antwort stehen zu einem ja auch ganz wichtigen Thema in unserer Gesellschaft. Uns steht eine neue Regierung bevor. Nach 16 Jahren Merkel ist das für viele endlich. Aber manch einer hat gesagt, ihr werdet euch die Merkel noch zurücksehnen. Wie ist denn Ihr momentaner Eindruck von der zukünftigen Konstellation, die da auf uns herniederkommt?
Ja, erstmal auch wieder guten Tag und schön, dass Sie mich als Wiederholungstäter jetzt sozusagen
Sehr gerne.
akzeptieren. Ich bin ja kein Politikweiser und Missionar und nichts, sondern bestenfalls geeignet zu gucken und zu schildern, wie ich empfinde, dass das 15 Merkel-Jahre den deutschen Staat und auch das deutsche Volk beschädigt haben. Da bin ich allerdings stark dieser Meinung, dass das der Fall ist. Und glaube, das auch gut begründen zu können, dadurch, dass eben politische Maßnahmen getroffen worden sind, die derartige Langzeitfolgen haben, dass die Deutschen die nächsten Jahrzehnte davon noch zu knabbern haben.
Bei dem Thema Merkel, wenn man mal eintippt, Merkels Fehler bei Google, da kommt eine schier unglaubliche Liste von 100 Punkten raus. Die größten Punkte sind einem eigentlich bewusst, wenn man das aktiv mitgekriegt hat die letzten Jahre. Aber was da alles schiefgegangen ist, das merkt man erst in der genauen Analyse. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, dass also Merkel selber 10 Jahre lang den Kohl aus nächster Nähe betrachtet hat und letztendlich dann auch seinen Sturz herbeigeführt hat. Und anschließend habe sie den Herrschaftsapparat der CDU in eine diktaturstützende Gefolgschaft umgebaut. Und zwar vor unser allen Augen, ohne dass das jemand richtig verhindert hat. Wie konnte es dazu kommen, dass diese Person so eine Machtkonzentration auf sich vereinen konnte und das gegen jeden Widerstand? Oder gab es da überhaupt einen Widerstand dafür?
Ja, doch, es gab immer mal wieder jemanden, der da wieder den Stachel gelöckt hat, vielleicht 10 Namen, 15 Namen, die einem bestenfalls einfallen, die sind dann abrasiert worden, also relativ rücksichtslos vor allen Dingen aus den Bundestagsmandaten entfernt worden. Es gab ja genügend Zeit, dieses zu tun. Die Herrschaftszeit sind ja 4 Legislaturperioden, wenn ich richtig rechne, oder 3,5. Dürfen Sie mich nicht fragen, das ist ein Internum der CDU, von der ich mir im Nachhinein vorstelle, dass sie nur aus Waschlappen besteht und dass die Männer irgendwie verloren gegangen sind. Normalerweise hätte das doch nicht passieren dürfen, dass eine Männerriege sich von solch einer Frau den langen Weg hat zeigen lassen, so wie das dann passiert ist. Irgendwann hätte mal einer sagen müssen: So, jetzt ist Schluss, jetzt ist gut, jetzt hast du genug gemacht, jetzt kannst du gehen. Dieses hat nicht stattgefunden, weil alle ängstlich geschielt haben auf ihren Posten, auf ihr Pöstchen. Und ich glaube, dass das nicht nur in der CDU so ist, sondern dass überhaupt ein Problem ist der politischen Parteien, die nicht nur über jedes Grundgesetz, Angebot hinaus die Macht an sich, die sollen mitwirken und nicht die Macht an sich reißen. Aber das genau ist passiert. Und dieses Macht an sich reißen hat ja dazu geführt, dass bis in unterste Etagen hinein mit Parteipolitik in den letzten 20, 30 Jahren regiert worden ist, ich habe das ja auch erlebt während meiner Dienstzeit, dass plötzlich nicht mehr darauf ankam, ob jemand was kann oder den Posten irgendwie erfüllen kann, sondern ob er in der richtigen Partei war. Abenteuerliche Entscheidungen sind vor meinen Augen abgelaufen. Und wenn ich mir, sagen wir mal, selbstkritisch sein, ich habe ja in herausgehobenen Positionen dieses Staates gedient und gerne gedient, wie ich sage, muss. Ich habe ausgesprochen gerne gedient und habe das sehr ernst genommen und habe dann an verschiedenen Stellen nicht protestiert oder nicht eingegriffen, soweit ich vielleicht hätte eingreifen können, weil ich auch dazu geneigt habe zu sagen, Mensch, das sind so ein paar Flöten, die jetzt da auch was werden. Das sind Einzelfälle, damit musst du eben irgendwie zurechtkommen, das gibt sich wieder. Das war eine Fehlbeurteilung. Diese Einzelfälle haben sich nicht gegeben, sondern sie wurden zum Normalfall. Also das Rekrutieren von Parteiflöten für Aufgaben, auf denen sie nichts zu suchen haben.
Jetzt sieht es ja wirklich so aus, wie wenn das die letzten Tage als Kanzlerin wären von Angela Merkel. Man hat gehört, dass sie nach ihrem Ausscheiden zum einen die normale Pension bekommt, die ziemlich üppig ist, und zum anderen wird sie ein Büro beziehen mit insgesamt 9 Mitarbeitern. Glauben Sie, dass die Dame überhaupt in den Ruhestand geht oder wird die im Hintergrund noch weiter die Fäden ziehen?
Also ich bin kein Prophet. Die normal menschlich ist, wenn sie aus einem Amt entfernt werden, das sie sehr beansprucht hat, kann ich bei mir auch sagen. Ich bin auch aus einem Amt entfernt worden, in dem ich praktisch Vollzeit, Tag und Nacht irgendwie tätig war. Dann entsteht Leerlauf. Und zwar Leerlauf bei Leuten, die noch die Tassen beisammen haben, die suchen sich dann ein neues Leben. Und bei Leuten, die nichts anderes können, die versuchen dann das Alte irgendwie durch Intrigen oder sonst wie weiterzumachen. Und ich will jetzt kein Orakel sein. Bei Merkel ist mir nur aufgefallen, dass sie im Interview gesagt hat, sie muss, wenn sie aus dem Amt ausscheiden, sich mal überlegen, wofür sie sich eigentlich interessiert. Das ist bei einer Person, die in etwa so alt ist wie ich, finde ich das beängstigend, wenn jemand noch nicht festgestellt hat, wenn er fast 70 ist, wofür er sich interessiert. Nicht? Das finde ich schon bemerkenswert. Und man unterschätzt die Frau deswegen, weil sie einen unerhörten Machtinstinkt hat. Und der aber nicht unterfüttert ist durch breites Erkennen der Wirklichkeit, sondern einfach durch Machtinstinkt. Wie bleibe ich an der Macht? Das ist jetzt möglicherweise misslungen oder unterbrochen, nicht? Sie hat ja die eigene Partei bis zum geht nicht mehr gegen die Mauer gefahren. Erst die anderen Parteien. Und ist ja jetzt nur deswegen von der Macht entfernt worden, also mit einem lächerlichen Vorsprung der SPD von ein paar Stimmen. Und dieses von der Macht entfernen, ich glaube, sie hatte damit spekuliert, dass ihr nochmal gelingt, also sozusagen der Durchmarsch nochmal gelingt, dass das Ende nach der Bundestagswahl sein wird. Die Zerstrittenen einigen sich wieder auf die bewährte Führerin. So in etwa hatte ich mir das vorgestellt. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht kommen. Ob das mit dieser Ampel jetzt klappt, wird man sehen. Die werden wohl erstmal an die Macht kommen, obwohl sie ja erstaunlich zögern. Nicht mehr, als wollten sie nicht. Nicht diese die Bundestagswahl war im September, jetzt in den nächsten Tagen haben wir Dezember und ist neue Bundesregierung, wo ist sie denn? Mhm. Und einen Gesundheitsminister haben sie nicht ausgeguckt, wahrscheinlich will das Amt keiner haben. dieses ist ja das brisanteste Amt, was im Moment auf der Bundesebene zu vergeben ist, ist das des Bundesgesundheitsministers. Dem muss jetzt wirklich etwas einfallen, damit man aus dieser Nummer wieder rauskommt. Sonst fährt Deutschland in rasendem Tempo in die Pleite. Und Ob das die Beteiligten auch so sehen, weiß ich nicht. Ob es bei der SPD noch so viel Vernunft gibt, kann ich nur hoffen. Bei der FDP bin ich irgendwie ein bisschen fassungslos, was die da im Moment mitmachen. Aber das war sozusagen nach Ansage. Nach Ansage. Sie haben gesagt, diesen Klimablödsinn werden sie mitmachen. Das finden sie auch ganz wichtig. Und zu den Grünen will ich mich nicht äußern, weil das alles unsinnig wäre. Das wäre nicht mehr.
Auch schade, schade, das wäre eigentlich mir das Liebste, ja. So Annalena Baerbock als Außenministerin, das ist natürlich, ich habe vor kurzem mit einem Kollegen aus in Russland gesprochen, und der war auf einer Konferenz in Moskau, als die Meldung kam, dass Annalena Baerbock als Außenministerin auserkoren wurde, war schallendes Gelächter in der Konferenz. Die haben das echt gedacht, dass das ein Witz ist, und als dann die Nachricht bestätigt wurde, so nein, das stimmt tatsächlich, konnten die das alle nicht fassen. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich würde gerne mit Ihnen mal kurz die Ampel so ein bisschen durchklopfen, gerade was die Personalien angeht. Fangen wir an beim zukünftigen Kanzler, wenn es denn wird, Olaf Scholz. Es gab in dieser Pressekonferenz, wo vor kurzem der Koalitionsvertrag verkündet wurde, gab es gleich als zweites eine Frage aus dem Publikum von einem holländischen Journalisten vom Telegraph. Und der hat gefragt, zum einen, wie sieht's aus mit Polizei, weil er war ja bei G20 mit in Hamburg beteiligt, ob es da irgendwelche Verbesserungen gibt. Und das zweite ist Cum-Ex. Warum hat er die und die Bank mit 48 Millionen Euro unterstützt, obwohl doch damals schon klar war, dass die in diesen Skandal verwickelt sind? Und die Antwort war sehr bezeichnend, weil er nämlich nur auf den Frageteil mit der Polizei angegangen ist und den Rest hat er einfach ausgelassen. Der hat überhaupt nichts mehr gesagt. Und soviel ich weiß, und ich bin jetzt kein Insider in dieser Richtung, gibt es genügend Verdachtsmomente, die den Herrn Scholz mit dieser ganzen Cum-Ex-Geschichte unglaublich in Verbindung bringen. Und komischerweise hat im ganzen Wahlkampf niemand diese Patrone genommen und hat gefeuert. Können Sie sich das erklären?
Nein, erklären kann ich das nicht, aber ich kann als ehemaliger Mensch, der sich mit Sicherheitsfragen beschäftigt hat und mit Sicherheitsüberprüfungen von Spitzenpersonal beschäftigt hat, kann ich sagen, ich persönlich kann nur für mich selbst sprechen, die halte das für ein äußerst fragwürdiges Ding, wenn die Spitzenposition der Exekutive in Deutschland mit jemandem besetzt wird, der, ich will es mal vorsichtig sagen, erpressbar sein könnte. Und wir haben das immer ein bisschen mit Rücksichtslosigkeit behandelt. Insofern, wir haben gesagt, der muss nicht tatsächlich erpressbar sein, sondern es genügt die Möglichkeit, um jemanden in eine Staatsposition nicht hineinzulassen. Das gilt jetzt im Moment auf der höchsten Ebene offensichtlich nicht. Und deswegen habe ich so ein bisschen Unbehagen bei der Personalie Scholz, abgesehen, aber das ist sozusagen fast schon unernst von mir, dass ich irgendwie finde, dass ich bis jetzt noch nicht feststellen konnte, ob er zu irgendetwas eine Meinung hat. Hat er überhaupt irgendeine Meinung? Oder ist es so, dass das, oder er ist so klug, dass er so lange nicht antwortet, bis die Leute die Geduld verlieren und zur nächsten Frage übergehen? Das kann ja sein. Das kann ja ein Gebot der Klugheit sein, dass ich, wenn Sie mich jetzt was fragen, ich antworte einfach nicht. Dann werden Sie irgendwann sagen, jetzt gut, der antwortet nicht, jetzt stelle ich mir die nächste Frage. Das habe ich mir, aber das ist etwas unernst. Das habe ich mir bei Scholz manchmal jetzt die Frage gestellt. Entweder er hat keine Meinung oder er hält sie so hinterm Berg, dass wir noch Überraschungen erleben. Kann ja sein.
Oder er hat bei Merkel zugeguckt, so nach Motto mir nach, ich folge euch. Da gibt es sogar ein Buch mit diesem Titel, dass sie also immer zuerst abgewartet hat und geguckt hat, in welche Richtung die Stimmung geht und sich dann auf dieses Thema draufgesetzt hat. Na, wenn ich denke, wie grün die CDU geworden ist unter ihrer Ägide, die hat ja die Grünen noch rechts überholt, mehr oder weniger, und kann gar nicht genug Klimawandel haben, mehr oder weniger.
Ja, ob das, was da jetzt abläuft, ist mir völlig unklar. Ob die Grünen sozusagen jetzt die Macht übernehmen, weiß ich nicht. Es kann sein, ich weiß es nicht. Wenn man das Spitzenpersonal der SPD betrachtet, das sich im Einzelnen ich will mal ehrlich sein, nicht so genau kenne, weil ich mich auch nicht dafür interessiert habe. Aber das kann man wohl sagen, es gibt nach meinem Eindruck niemanden, wo ich jetzt sofort sagen würde, ja, der ist es, nicht? Der muss es jetzt tun, der ist clever, der versteht sein Fach und dem traue ich das zu. Ich sehe das im Moment noch nicht. Allein die Suche nach einem Gesundheitsminister.
Grotesk, liebe Güte. Grotesk. Normalerweise müssten die das doch alle streiten um so einen Ministerposten. Und da geht es irgendwie, keiner traut sich, keiner will auf diesen Schleudersitz. Das ist, glaube ich, ein Todeskommando, dieser Posten in dieser Zeit, oder?
Ja, ist es wohl nicht, wenn man sich jemanden vorstellt, der wirklich alle Tassen im Schrank hat und der sagen wir mal, die Rücksichtslosigkeit und die Weitsicht von einem Helmut Schmidt hätte, der würde diesen Posten sagen, ja, hier, Herr Lehrer, das will ich machen. Aber diese Person sehe ich nicht. Herr Lauterbach will es machen, aber ich glaube, das will selbst die SPD nicht.
Stimmt, da ist sogar Scholz dagegen. Aber es gibt ja auch da eine Initiative, wir wollen Karl, Hashtag. Und da gibt es also schon Kräfte, die den Mann als Oberalarmisten auf diese Position hieven möchten. Und dann gnade uns Gott, ehrlich gesagt. Aber lassen Sie uns mal den Farben noch kurz weitergehen. Hat neulich auch jemand ganz interessant gesagt, es ist bei der Ampel auch so wie im echten Leben, es kommt Rot, dann kommt eine kurze Gelbphase und dann kommt Grün. Also dieses Gelb, was da in der Ampelkoalition drin ist, dieses FDP, lässt sich eigentlich gar nicht gut finden. Können Sie irgendwo einen erkennbaren Wert der FDP in diesem ganzen Konglomerat festmachen?
Nein, wiederum nicht. Das wiederum bezieht sich auf diese Koalition CDU-FDP, die wir ja mal hatten. Und da ist mir eigentlich nur in Erinnerung geblieben, weiß ich, wie es bei Ihnen ist, mir ist nur in Erinnerung geblieben, die günstigere Mehrwertsteuer für Hoteliers als großer FDP-Erfolg. Und wenn man das sozusagen in die Summe zieht, was in der Zeit, in den 4 Jahren alles gemacht worden ist, ist das eher bescheiden oder zu vernachlässigen. Es gab eben diesen Westerwelle als Vorsitzenden und Außenminister, über den ich nichts Schlechtes sagen will. Der hat clever gekämpft, um dann ein brauchbares Ergebnis zu erzielen zu der entsprechenden Bundestagswahl. Aber mein persönlicher Eindruck war, dass er sich verbraucht hatte. Es gibt ja Leute, die sehr clever kämpfen, sehr tatkräftig sind. Und wenn sie ein Ziel erreicht haben, haben sie sich verbraucht. Also sie haben innerlich verbraucht. Und den Westerwelle kenne ich schon ziemlich lang oder kannte ich schon ziemlich lang aus meinen Bonner Tagen. Und mit dem habe ich mal telefoniert und habe gesagt, sag mal, bist du jetzt, was machst du denn jetzt? Und dann wirkte er nicht so aggressiv, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Möglicherweise hing das damit zusammen, was er nicht ahnte und was ich nicht ahnte, dass er wirklich körperlich verbraucht war.
Er hat ja dann auch Krebs bekommen damals.
Ja, eben. Deswegen bin ich auch ganz zurückhaltend, irgendwas Schlechtes über den zu sagen, weil ich glaube, er ist unwissentlich innerlich abgestürzt, nachdem er dieses fantastische Amt eines deutschen Außenministers und Vizekanzlers erreicht hatte. Hat er sich wahrscheinlich zum ersten Mal umgeguckt und hat gesagt, wo bin ich hier eigentlich? Nicht? Und mit einem Riesenapparat und einer Riesenverantwortung. Etwas Ähnliches stelle ich mir jetzt vor, wenn überhaupt die nötigen geistigen Gaben vorhanden sein sollten bei Frau Baerbock. Die muss das da auch denken. Mhm. Die ist jetzt einer Mehrtausend-Mann-Behörde vorgesetzt mit Botschaften in aller Welt, mit Problemen aus aller Welt, mit deutschen Problemen aus aller Welt. Das ist nicht so irgendwie, ich spiele mal hier eben mit Klickern oder so. Die müssen wirklich eigentlich was leisten, die Außenminister. Und die Frage, dass sich jetzt Frau Baerbock über die Impfpflicht äußert, finde ich völlig deplatziert. Die hat überhaupt nicht, gar nicht begriffen, wo sie jetzt hingeraten ist. Auch wenn sie sich jetzt zur Impfpflicht im Kongo äußern würde, das ist doch lächerlich. Das ist lächerlich. Die, Ich weiß nicht, was sie da will. Ich habe es wirklich keine Ahnung.
Manch einer hat ja schon gesagt, es ist ja super, dass die Außenministerin ist, dann ist die weit weg in der Welt und kann hier kein Unheil verrichten.
Da
Ich
bin ich auch
kann
noch
es
mal
ehrlich
auf.
gesagt nicht ganz nachvollziehen. Es gibt hier einen Ausdruck, der heißt, ein Land, das Annalena Baerbock ernst nimmt, ist selber nicht ernst zu nehmen. Und die dann als oberste Repräsentantin oder vielmehr als oberste Diplomatin in die Welt hinaussenden, zeigt ja eigentlich auch ein ziemlich desolates Bild in meinen Augen, oder?
Ja, einmal dieses und ich glaube, die Leute, die jetzt triumphieren und sagen, die kann da nichts anrichten, die unterschätzen die Rolle, die Deutschland beispielsweise in der NATO spielt. Da kann man, wenn man da jemanden hinschickt, der von Tuten und Blasen völlig unbeleckt ist, der führt Deutschland eventuell in einen Krieg hinein. Und ich bin ein bisschen fassungslos, dass das Amt des deutschen Außenministers allzu geringwertig angesehen worden ist, bloß weil der jetzige Amtsinhaber mehr als gewöhnungsbedürftig war. Und
Also
das hat Deutschland bestimmt nicht gut getan.
ich habe die Stimme gehört, dass das jetzt zumindest ein Fortschritt ist im Vergleich zu Heiko Maas, weil Annalena Baerbock allein körperlich größer ist wie er, dass das schon mal etwas ist. Aber auf die Personalie Baerbock im Außenministerium bezogen, wenn man sich jetzt den Koalitionsvertrag anschaut, vor allem auf die Migrationspolitik, dann sieht manch einer schon die Frau Baerbock in der Welt herumreisen und die großen Vorteile dieses neuen Vertrages preisen, also sprich Staatsbürgerschaft nach 3 Jahren, Einbürgerung für alle, die jetzt da sind. Manch einer sieht da einen Pull-Faktor, so nennt sich das, also quasi einen noch größeren Anreiz für viele Menschen nach Deutschland zu kommen. Halten Sie das, diese Sorge für gerechtfertigt?
Auf eine kurze Frage, eine kurze Antwort, ja.
Mhm.
Also natürlich ist das so, wenn das Amt des deutschen Außenministers und des Bundespräsidenten war auch immer, bitte nehmen Sie mir jetzt das Wort nicht übel, so ein bisschen des Begrüßungs- und Reiseonkels, nicht? Die sind dann rumgefahren und haben auch Geschenke verteilt. Eigentlich von Anbeginn der Bundesrepublik an ist das so gelaufen. Was die jetzige Tätigkeit dieser Grünen an der Stelle, da können Sie sich alles Mögliche vorstellen, oder man mag es sich lieber nicht vorstellen, was jemand in seiner Unbedarftheit möglicherweise im Ausland sagt. Heinrich Lübke, der war Bundespräsident in der Zeit, hat man sich total amüsiert, als er dann gesagt hat: Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Neger. Ich hatte irgendwo in Afrika gesagt, die Welt stand Kopf. Heute wird man ihn dafür hinrichten, aber ähnliche Gags stelle ich mir vor, vielleicht in politisch korrekter Form, aber genauso unsinnig stell ich mir vor bei solchen unbedarften Leuten, die da jetzt ans Ruder gekommen sind. Unvorstellbar, unfassbar.
Ein zentraler Teil dieses ganzen neuen Koalitionsvertrages ist ja auch die Energiepolitik. Das scheint mir auch vollkommen losgelöst von der Realität zu sein. Also noch mehr Solar, noch mehr Windkraft, um Ausstieg aus der Kohle 2030 jetzt schon hinzukriegen. Ich habe also schon diverse Stimmen laut werden hören aus Seiten der Industrie. Zum Beispiel der E.ON-Chef, der vor kurzem gesagt hat, also ja, wir investieren zwar, aber in Zukunft müsst ihr euch darauf einstellen, dass wir auch mal nothalber einfach Städte abschalten, bevor uns das ganze System um die Ohren fliegt. Kanzlerin hat auch irgendwann in diesem Jahr gesagt, ah, wir haben jetzt mal drüber nachgedacht, wenn jetzt in 2030 Kohle nicht mehr ist und Kernkraft auch nicht, brauchen wir ja mehr Strom. Wir würden gerne mal wissen, wie viel Strom wir da brauchen, da wissen wir noch gar nicht. Können Sie das im Ansatz überhaupt nachvollziehen, wie so eine gravierende infrastrukturelle Änderung offensichtlich aus einem Wolkenkuckucksheim heraus orchestriert wird? Ich bin überfordert damit.
Ja gut, das ist jeder nachdenkliche Mensch ist damit überfordert, ich auch.
Aber
Die,
jetzt ist es Staatsressort, ja, jetzt ist
ja,
es
ich
Agenda,
weiß das wohl, da sagt natürlich jeder unter logischen Gesichtspunkten, die haben sie nicht mehr. Das ist nicht mehr sozusagen nicht mehr sechstes Schuljahrniveau. Man sagt so, wenn der Wind stillsteht, stehen die Räder stellen.
ja.
Um den mangelnden Strom zu bekommen, stellen wir noch ein paar Räder dazu. Auf die Idee können nur Verrückte kommen, nach meiner Meinung. Würde man als Rechenaufgabe sicher angestrichen bekommen. Jetzt ist das die Politik, wobei es eben so ist, und das ist übel zu nehmen, die jetzigen Politiker, die das dann auch einräumen, dass das eventuell bei Windstillstand und bei Dunkelheit, dass sie eben die sogenannten Wiedergutmachenden, hätte ich fast gesagt, also diese wieder aufladbaren Energieträger da, die angeblichen, dass die dann nicht liefern, wissen die auch. Und jetzt rettet man sich mit dem Hinweis, dass es dann eine, bis dahin gibt es dann eine Puffertechnik, ne, irgendeine Puffertechnik, die es aber nicht gibt. Also Batterien, irgendwas. Ja, nicht? Also ja. mit bis hin zu dem abenteuerlichen Vorschlag, dass die Leute nachts ihre Geländewagen mit Elektroantrieb an den Steckern lassen sollen, damit die Kommune dort aus den Autobatterien den Strom entnimmt. Ein abenteuerlicher Vorschlag, wie man auf die Idee kommen kann, man fasst sich an den Kopf, aber die künftige Außenministerin hat es jetzt wiederholt als ganz normal. Das muss man muss das eben. Das möchte ich mal sehen, wie das geht. Geht nicht.
Habeck wurde ja auch darauf angesprochen, auf diese mehr oder weniger fast Außenseiterrolle, die Grünen oder die jetzige Regierung dann übernehmen werden. So nach dem Motto, außenrum bauen sie alle Kernkraftwerke und stützen auch noch diese Technologie. Es wird vorangetrieben. Wir machen das nicht. Wie sieht er das? Und er sagt ja, Deutschland wird hier vorangehen und anderen werden sich danach richten.
Ja gut, das ist Blödsinn. Andere werden sich überhaupt nicht danach richten. Die werden sich nur so lange danach richten, wie sie aus Deutschland für die Stromlieferungen, die sie dann leisten sollen, sehr viel Geld bekommen. In dem Moment, wo das Bezahlen nicht mehr darstellbar ist, also wenn Frankreich die Rechnung aufmacht, dass jetzt der Strom jetzt ein bisschen teurer ist, weil man es auch prächtig damit erpressen kann, und die Deutschen nicht zahlen können, wenn sie ihn abstellen, den Strom, dann wird sich zeigen, wie gut das Energiekonzept war. Nämlich es war nicht besonders gut oder eher schlecht. Das zieht sich also durch dieses gesamte Energiegerede hindurch. Man nimmt in Kauf, dass diese Industrie, die viel Strom braucht, wie die aluminiumherstellende Industrie, dass die abgeschaltet wird. Ja, das möchte ich mal sehen, was das Ergebnis ist. Die Chinesen haben ja jetzt sozusagen nachgezogen und haben angekündigt oder sind dabei, die Magnesiumzufuhr abzustellen ab November. Wir sind bereits im November oder am Ende November. Da möchte ich mal sehen, wie das weitergeht mit der deutschen Aluminiumindustrie. Da kann man natürlich sagen, brauchen wir alles nicht. Alufahrräder sind ja überflüssig und Alureifen an den Autos und Alufelgen sind auch völlig idiotisch. Aber dass unser ganzes Industriesystem praktisch hinten und vorne mit Aluminium zu tun hat, das erschließt sich unseren neuen Missionaren offenbar nicht. Und wie sie aus dieser Nummer rausfallen, ist mir völlig unbegreiflich. Es sei denn, man sagt, okay, was damals die Herren Kaufmann oder Morgenthau im Zweiten Weltkrieg geplant haben, Deutschland auf den Stand einer Agrarnation von 35 Millionen Einwohnern zurückzufahren, wollen sie auch. Dann geht das.
Mhm. Wenn das dann der Plan ist, dann sind sie auf einem guten Weg. Ja,
ja, bloß dann geht er mit der Zuwanderung nicht.
Ja, stimmt. Das ist dann wieder ein anderes Thema. Es gibt noch zwei Punkte, die ich hätte. Und zwar das eine ist, Wahlalter auf 16 Jahre herabsetzen. Das ist jetzt geplant, dass das umgesetzt wird mit der neuen Regierung. Wenn das kommt, was bedeutet das in Ihren Augen?
Erstmal bedeutet das, dass die Planer dieser Herabsetzung glauben, dass sie dadurch einen tollen Wahlerfolg haben werden. Ich bin als Missionar, also als Seher oder Vorausseher völlig ungeeignet, aber ich habe den bösen Verdacht, dass das möglicherweise nach hinten losgeht, weil ich hier in Thüringen in einem Land lebe, wo die jungen Leute, also 18 plus, die gewählt haben, mit Masse AfD gewählt haben, ganz radikal. Und von Grünen war da nicht die Rede, kaum. Das mag im Westen so sein. Ob diese Rechnung aufgeht, wage ich schwer zu bezweifeln. Schlimmer stelle ich mir vor, wenn man jetzt wirklich dazu übergeht, die deutsche Staatsbürgerschaft nach 3 Jahren zu verschenken, möglichst noch als Doppelstaatsbürgerschaft oder ähnliches, und damit auch die Möglichkeit zu wählen in Deutschland zu verschenken, dass wir dann ganz massive Parteien bekommen werden, wie zum Beispiel eine Islamische Partei Deutschlands oder sowas ähnliches, die mit den jetzigen Parteien in Deutschland nicht kompatibel sein werden. Da können sich die Grünen und die SPD und die FDP oder CDU mit ihrer Willkommenskultur auf den Kopf stellen. Diese Leute passen sich der deutschen Kultur nicht an. Und ein massiver Wahlerfolg, sagen wir mal, der Islamischen Partei Köln oder wie man sie auch immer nennen will, in Köln, da möchte ich mal sehen, wie der nächste Oberbürgermeister aussieht. Man kann sagen, das ist gut so, wir finden das gut, aber man kann auch sagen, mir gefällt das nicht. Ist eine Möglichkeit, dass man sagt, mir gefällt das nicht. Und in meinen Augen ist derjenige, der sagt, dass ihm das nicht gefällt, dadurch noch lange kein Nazi und kein weiß ich was, sondern der hat eben eine andere Meinung. Und ich würde auch begrüßen, wenn man diese andere Meinung zunächst nicht nur akzeptiert, sondern mit ernsthaften Argumenten hin und her überlegt, ob das eine oder andere richtig ist. Also generell zu sagen, die müssen jetzt alle wählen bei uns, das ist doch Wahnsinn. Warum?
Die Frage mit dem 16 Jahren Wahlalter ist ja auch ein Kalkül der Grünen, dass sie sagen, die ganze Fridays for Future Jugend, die ist beseelt von dem Gedanken des Klimawandels, dass in deren Rechnung alle dann grün wählen. Aber ich möchte mal wissen, wie weit die dann noch grün wählen werden, wenn die 2-3 Mal im Jahr für 2 Wochen keinen Strom hatten und kein Handy und kein Laptop und kein gar nichts ging. Dann bin ich mir nicht sicher, inwieweit die Fridays for Future dann noch dabei sind, diese Politik dann auch weiter zu unterstützen. Aber das werden wir sehen, ob sie das dann umsetzen.
Letzte Frage. Eine Bemerkung machen. Ich wohne ja hier in Weimar und das ein breites ländliches Umfeld hat. Und in der Stadt selber, also in Weimar selber, das ist so ein bisschen Freiburg des Ostens so ungefähr. Und es ziehen also viele westliche Leute hier zu, die hier ihren Lebensabend verbringen wollen, ist die Grünen-Wählerschaft relativ stark im Vergleich zum übrigen Osten. Und im Weimarer Umland, also das heißt auch Weimarer Land, der Landkreis drumherum, ist sie praktisch gar nicht vorhanden. Sodass die Grünen-Wählerschaft ist gar nicht, die jungen Leute wählen das nicht, die finden das blöd, das entspricht nicht ihren Lebenserfahrungen, entspricht nicht ihrem Lebensgefühl. Und man verschätzt sich, glaube ich, diese grüne Jugend, dieses angebliche Fridays for Future und Umfeld, das ist eine winzige Schicht von Leuten. Meistens sind es ja Mädchen, die aus Verhältnissen kommen, wo sie sich um ihre Zukunft keine Sorgen machen müssen. Und dieses Gefühl, sich keine Sorgen machen zu müssen, ist hier im Osten, wo ich wohne, ganz anders. Die Leute machen sich Sorgen um ihre Zukunft und gehen Wege, die in Richtung Autarkie zeigen, ganz deutlich. Die wollen unabhängig von staatlichen Vorgaben überleben können. Das können Sie hier im Osten deutlich sehen. Die Leute fliehen aufs Land, haben ihre eigenen Versorgungsmittel, setzen auf Nachbarschaftshilfe und all solche Sachen, die in Deutschland offensichtlich völlig außer Mode gekommen sind. Ich betrachte das mit Neugierde, manchmal auch mit Neid und will nur erwähnen, dass diese Planung am grünen Tisch, Fridays for Future, wird sozusagen die Zukunft Deutschland, die teile ich nicht.
Ja, es ist ja eigentlich eine Wohlstandsbewegung, wie Sie es auch schon gesagt haben. Jugendliche, die noch gar nicht ganz wissen, wie sie instrumentalisiert werden, wie sie vor den Karren gespannt werden von dieser ganzen Politik. Ich meine, wenn wir jetzt das Thema Klima aufmachen, dann könnte man wahrscheinlich auch noch mal 3 Stunden sprechen miteinander. Aber meine letzte Frage an Sie ist eigentlich die große Änderung im Betäubungsmittelgesetz. Die künftige Regierung plant, Cannabis Cannabis für den Freizeitgebrauch zu legalisieren. Da gibt es jetzt auch unterschiedliche Stimmen. Die Gewerkschaft der Polizei warnt davor, weil das holländische Modell eben nicht so erfolgreich gelaufen ist, wie man sagt. Und der Bund der Kriminalbeamten sagt, ja Gott sei Dank kommt endlich mal einer drauf, diese harmlosen Kiffer endlich in Ruhe zu lassen, weil es bindet Ressourcen. Wir müssen wichtige Dinge machen und nicht einfach nur kleine Kiffer einsperren. Wie ist denn Ihre Stellung dazu und wird das überhaupt umgesetzt werden? Was glauben Sie?
Also ich habe eine fachliche Meinung dazu, die daher ruht, dass ich eine Weile lang für Bundeskriminalamt und Bundesinnenministerium für Rauschgiftbekämpfung zuständig war. Und aus dieser beruflichen Erfahrung kann ich nur alle warnen, ein weiteres Rauschmittel, Alkohol ist unser größtes Rauschmittel, das so akzeptiert ist, aber ein weiteres Rauschmittel zu legalisieren, davor kann ich nur warnen. Es ist die Einstiegsdroge in Härteres, beziehungsweise führt die Leute auf Abwege. Sie klinken sich aus der, auch mit diesem, mit Hasch und Ähnlichem, aus der Wirklichkeit aus. Ich kann das nur vorwarnen. Was die Kriminalbeamten, der Bundeskriminalbeamten angeht, die sind sauer, die Leute, weil das, was die Polizei laut Gesetzeslage zu ermitteln und durchzusetzen hat, vor Gericht keinen Bestand hat. Da ist die Diskrepanz. Also ein normaler Polizist sagt auch, Mensch, die müssen da weg, das muss aufhören. Aber wenn sie Leute oder auch Dealer in dem Bereich festnehmen und die kommen, sind am nächsten Tag wieder auf freiem Fuß und werden nicht bestraft, dann verlieren die Lust. Und da haben wir ein Problem. Das hat aber mit das ist sozusagen die Nicht-Durchsetzung geltenden Rechts, kann man dort beobachten. Auch das ist, was ich schon von 150 Mal gesagt habe, der schleichende Ausstieg aus dem Rechtsstaat, der in diesem Teil der Republik praktisch nicht mehr vorhanden ist, funktioniert nicht mehr, ist nicht vorhanden. Ob das reparabel ist, ich weiß es nicht.
Ich meine, wenn man es genauer anschaut, ist ja auch noch überhaupt kein Konzept da. Die haben gesagt, sie wollen das machen, aber niemand weiß, wie das ablaufen soll, in welcher Art und Form das geregelt ist. Da ist also das, in meinen Augen ist das noch mehr als fraglich, ob das überhaupt kommen wird. Ich wollte nur eben, gerade weil Sie sagen, Sie waren auch im BMI tätig und hatten das mehr oder weniger auch mitverfolgt, wollte ich Ihre Meinung dazu hören. Also das bleibt auf jeden Fall spannend. Ja, Herr Dr. Röber, ich möchte mich ganz herzlich bedanken dafür, dass Sie uns da hier Rede und Antwort gestanden haben und ich würde mich freuen, vielleicht klappt ja in der Zukunft mal wieder ein Update im nächsten Jahr. Ich habe das Gefühl, die Ereignisdichte wird auf jeden Fall noch viel, viel größer werden bis dahin.
Ja, danke für Ihr Gespräch.
Alles Gute für Sie und Wiederschauen. Tschüss.
Tschüss.
Ja, liebe Zuschauer, soweit also die Ausführungen von Dr. Helmut Röber, wohin diese Politik führen wird. Nun ja, wir werden es alles mitbekommen. Die ersten Auswirkungen zeichnen sich ja schon am Horizont ab. Hier noch zwei kurze Hinweise. Zum einen, wenn Sie den ersten Teil von dieser Gesprächsreihe noch nicht gesehen haben, das Gespräch über das Buch von Dr. Röber, Corona-Diktatur, der Staatsstreich von Merkel, Christunion und Co. finden Sie unten auch in der Videobeschreibung. Und dann natürlich auch wichtig der Hinweis, wir als unabhängiges Medienportal sind natürlich abhängig von Ihren Spenden. Gehen Sie doch auf nurflix.de auf den Reiter Plus-Abo und dort können Sie dann genau bestimmen, mit welchem Beitrag Sie uns unterstützen mögen, damit wir für Sie weiter solche Produktionen machen können. Also in diesem Sinn sage ich herzlichen Dank für Ihr Interesse und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal hier wieder bei uns dabei sind, hier bei Steinzeit.